Yes, also wir starten heute in den dritten Teil der Predigtserie und ich freue mich heute ganz besonders auf diese Predigt, weil es meine erste Predigt ist im neuen Jahr und in dem Zuge wünsche ich euch noch allen ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr reingekommen. Ich kann für mich nur sagen, bei mir war es ein sehr wilder Start. Ich bin gerade noch so ohne ein blaues Auge und blaue Flecken davongekommen. Meine Frau und ich, wir sind nämlich Anfang des Jahres, da haben wir meine oder ihre Tante besucht und ihren 6-jährigen Sohn. Und manche von euch wissen vielleicht, dass 6-jährige Jungs, das ist so eine ganz, wie soll man sagen, ganz besondere Art von Spezies. Also es ist die Kombination aus geballter Energie und Überheblichkeit, weshalb sie ständig das Gefühl haben, sie müssen sich messen mit anderen Männern. Und ich habe schon gewusst, ich habe schon mich mental darauf vorbereitet, du, die paar Tage dort, es wird auf jeden Fall wild. Aber dass es so wild geworden ist, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also zu sagen, dass ich ein Boxsack gewesen wäre, das wäre eine Untertreibung. Es war nämlich einmal so, ich saß auf der Couch, ganz entspannt. Ich meine, wir haben vorher schon so ein bisschen spielerisch gerauft miteinander und so weiter. Ne? Natürlich nur, als seine Mutter nicht im Raum war, weil sonst hätte sie das definitiv unterboten. Aber Jungs müssen auch mal Jungs sein. Und dann saß ich so auf der Couch und ich habe für einen kurzen Moment nicht aufgepasst. Und im letzten Moment schaue ich rüber zu ihm und ich sehe, wie er schon Anlauf genommen hat und ist dann einfach voll Karacho mit beiden Knien auf mich gesprungen. Also ich bin wirklich weggehauen worden, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber es war eine gute Zeit gewesen, es war aber auch sehr wild. Es war absolut wild gewesen. Und das war nicht ein Ausnahmefall, sondern das war eher der Regelfall gewesen, diese 6 Tage. Aber ich habe tatsächlich keine blauen Flecken gehabt. Und ich habe gemerkt, dass er vor allem dann so abgeht, wenn er gerade so einen Film geschaut hat. Ne, zum Beispiel König der Löwen, Lilo und Stitch, wo es so ein bisschen um Kämpfe geht. Ne? Und das Problem ist, der versetzt sich dann komplett in diese Heldenfigur, identifiziert sich mit der Person zu 100% und er verhält sich dann auch dementsprechend so. Das heißt, er ist dann noch wilder und noch kampfbereiter, als was er davor eh schon gewesen ist. Und deswegen bin ich super dankbar für Altersbegrenzungen bei Filmen. Weil der bei manchen Filmen sonst komplett durch die Decke gehen würde. Und deswegen, ich bin froh, dass es das zumindest gibt. Und das Spannende ist, bei Kindern ist dieses Verhalten so stark ausgeprägt, weil sie ständig auf der Suche sind. Kinder sind ständig auf der Suche nach Identität. Um diese Frage zu beantworten, wer bin ich eigentlich? Und was macht mich eigentlich aus? Und deswegen lieben Kinder auch Rollenspiele, weil in dem Moment, wo sie sich in eine gewisse Rolle hineinversetzt haben, in dem Moment wissen sie, hey, das ist, wer ich bin. Ich bin ein Pirat. Ich bin ein Dinosaurier. Ich bin eine Prinzessin. Und sie wissen, hey, das macht mich aus. Und dementsprechend verhalten sie sich dann auch so. Und wenn ihr für einen kurzen Moment mal an eure Kindheit zurückdenkt, dann habt ihr wahrscheinlich auch ein paar Heldenfiguren gehabt. Also ich weiß auf jeden Fall, ich habe sehr viele gehabt. Und das Ding ist halt, wir sind alle ohne eine Identität in diese Welt gekommen. Wir sind alle in diese Welt gekommen, ohne wirklich zu wissen, hey, sag mal, wer bin ich denn eigentlich? Und das ist vor allem bei Babys sehr interessant zu sehen. Bei Babys ist nämlich so, die wissen gar nicht, dass sie nicht ihre Mutter sind. Also Babys denken wirklich in den ersten paar Monaten, dass sie tatsächlich ihre Mutter sind. Also ich bin du und du bist ich. Die haben da gar keine Trennung zwischen den beiden. Und es ist ein faszinierender Aspekt der menschlichen Entwicklung, dass ein Baby in den ersten paar Monaten eigentlich wirklich denkt, dass sie selber ihre Mutter sind. Und Psychologen nennen das die symbiotische Phase, wo sie in den ersten 6 Monaten tatsächlich denken oder tatsächlich nur über ihre Mutter identifizieren. Ihre Mutter ist sozusagen ihre Identität. Und dann ist es auf einmal krass, weil sie dann auf einmal checken, dass sie nicht ihre Mutter sind. So ungefähr nach 7 Monaten checken sie das auf einmal. Und dann haben Babys tatsächlich so eine Art Identitätskrise. Also wir kennen so Midlife-Crisis, ne? Wenn man so im älteren Leben kriegt man eine Midlife-Crisis. Man hinterfragt auf einmal, wer man ist, was der Lebenssinn ist und so weiter und so fort. Aber selbst Babys haben so etwas. Ich meine, wir denken immer so, das Leben von Babys ist so super entspannt. Ne? Die machen den ganzen Tag nichts, die essen nur, die schlafen. Dann essen sie und schlafen sie. Aber ich sag dir, Babys, die haben eine Krise. Die gehen manchmal eine richtige Krise durch, wenn sie auf einmal schlagartig erfahren, hey, warte mal, wer ich dachte, dass ich bin, das bin ich eigentlich gar nicht. Ey, das muss eine übelst die Krise sein in deren Leben, wenn sie auf einmal erfahren, ihr ganzes Leben lang dachten sie das schon. Ich meine, gut, es sind nur 6 Monate gewesen, es ist jetzt nicht so lang. Aber sie dachten das ihr ganzes Leben lang und auf einmal bin ich das gar nicht. Und dann fühlen sie sich so getrennt von ihrer Mutter, sie fühlen sich getrennt von sich selber. Und dann fangen sie natürlich auch an zu weinen, nicht weil sie Hunger haben oder Durst haben oder irgendwie so etwas, sondern weil sie letztendlich so eine Art ja, Identitätskrise haben, die sie da gerade durchgehen. Und wir alle, wir haben diese Phase auch durchgemacht als Babys. Gut, falls ihr euch noch so ganz dunkel daran erinnern könnt. Und dann sind wir älter geworden, wir sind Kinder geworden und wir haben angefangen, durch Heldenfiguren uns zu identifizieren und Vorbilder und Identifikationspersonen und die älteren Geschwister und so weiter und so fort. Und dann sind wir erwachsen geworden. Und im Erwachsenenalter, da haben wir angefangen, uns über unseren Beruf zu identifizieren. Na, ich bin ein Arzt oder ich bin Ingenieur. Hey, das ist, wer ich bin. Oder durch unseren Erfolg, Sachen, die wir aus der Vergangenheit erreicht haben. Und wir versuchen uns dadurch zu profilieren. Oder wir versuchen uns durch unseren Reichtum, unseren Besitz irgendwie darzustellen, als wären wir wer. So, dass das unsere Identität ist. Und so ging das irgendwie weiter. Und jeder hat dann eigentlich von uns so versucht, über die Zeit hinweg seine eigene Identität irgendwie so zusammenzuschustern. Und das ist im ersten Moment auch gar kein Problem. Es wird nur dann zu einem Problem, wenn diese Identität, die du dir selber zusammengeschustert hast, auf einmal dich nicht mehr hält in stürmischen Zeiten. Dann ist es tatsächlich ein Problem. Und dann fallen Menschen in eine tiefe Krise hinein. Eine Identitätskrise, aber auch eine Existenzkrise. Weil sie auf einmal nicht mehr wissen, wer sie sind und wo ihr Platz in dieser Welt ist. Und der Grund, warum Menschen versuchen, irgendwie ihre Identität zusammenzuschustern, das ist tatsächlich etwas, was jeder einzelne Mensch tut. Genauso wie jeder Mensch essen muss und trinken muss und das ein Bedürfnis ist. Genauso ist letztendlich auch ein Bedürfnis, seine eigene Identität zu haben. Und der Grund dafür ist, weil unsere Identität ist letztendlich der Versuch, eine Antwort zu finden auf die Angst vor dem Nichts. Denn wenn ich nicht weiß, wer ich bin, dann bin ich nichts. Und wenn ich nichts bin, dann bin ich auch nichts wert. Und dann auf einmal löst sich meine Existenz gefühlt auch in nichts auf. Das ist natürlich eine sehr große Angst. Hey, wenn du nicht weißt, wer du bist, dann, ja, was bist du dann? Dann bist du einfach nichts. Und das ist eine Angst, die sehr groß ist und ist auch ein Bedürfnis, was so stark ist, weshalb Menschen irgendwie versucht haben, verzweifelt ihre Identität in all diesen möglichen Dingen zu finden. Zum Beispiel in ihrer Arbeit. Aber hier ist das Ding. Wenn dein Beruf, wenn deine Arbeit deine Identität ist und du dann arbeitslos wirst, wer bist du dann? Oder wenn Schönheit ist vielleicht deine Identität. Menschen sagen dein ganzes Leben lang schon, wie schön du bist. Das ist deine Identität. Hey, du bist die Schöne. Und was ist, wenn du aber eine Hautkrankheit bekommst? Wer bist du dann? Oder was ist, wenn Geld und Reichtum und Besitz letztendlich deine Identität ist? Hey, du bist reich. Ich bin reich. Das ist, wer ich bin. Ich bin der reichste Mann der Welt, so wie Elon Musk. Hey, wenn das deine Identität ist, dann ist aber auch vielleicht so, dass dein Unternehmen crasht oder dein Konto in einem Cyberhack geknackt wird oder dein ganzer Besitz im Hausbrand verschmort. Und dann ist wieder die Frage, hey, wer bist du eigentlich, wenn es dir so leicht genommen werden kann? Und hier ist das Ding, und deswegen möchte ich das ganz klar und deutlich machen, wenn deine Identität in diesen Dingen gegründet ist, dann basiert deine Identität auf einem sehr wackeligen Fundament. Weil das alles Dinge sind, die dir jederzeit, in jedem Moment genommen werden können. Und dann fangen an, Menschen zu zweifeln, wenn das passieren sollte. Weil sie in eine Identitätskrise hineinfallen. Und dann auf einmal haben sie auch irgendwie mit ihrem Selbstwert zu kämpfen, mit ihrem Lebenssinn zu kämpfen. Und es ist ein Zustand, der einen Menschen innerlich zerstören kann. Ihr merkt also, dieses Thema Identität ist kein Randthema. Es ist ein fundamental wichtiges Thema. Denn wenn deine Identität verloren geht, dann geht letztendlich auch dein Selbstwert und dein Lebenssinn verloren. Denn wenn zum Beispiel, sagen wir mal, du sagst, hey, Reichtum, das ist meine Identität. Ich bin reich, das ist, wer ich bin. Dann ist letztendlich dein Selbstwert darauf basierend, dass du reich bist, dass du viel Reichtum hast. Und dein Lebenssinn basiert dann darauf, dass du immer reicher wirst und dir immer mehr Reichtum einfach anhäufst. Oder wenn zum Beispiel Beruf deine Identität ist, dann ist es letztendlich so, dass du sagst, hey, ich bin etwas wert, wenn ich gute Arbeit leiste und dafür Anerkennung bekomme. Und der Sinn deines Lebens ist es, gute Arbeit zu leisten. Oder Schönheit. Wenn Schönheit deine Identität ist, dann sagst du letztendlich, hey, ich bin etwas wert, weil andere Menschen mich schön finden. Und der Lebenssinn ist letztendlich, so schön zu sein wie möglich und diese Schönheit auszustrahlen. Und so baut man sich irgendwie seine Identität. Und man merkt schon, hey, dein Selbstwert hängt aber da dran. Und dein Lebenssinn hängt auch damit zusammen. Wenn das wegfällt, das ist die absolute Krise, in die man hineinfallen kann im Leben. Und deswegen sage ich an der Stelle nochmal, wenn deine Identität in diesen Dingen gegründet ist, dann steht deine Identität auf einem sehr wackeligen Fundament. Und die Frage ist natürlich, was ist dann die Lösung? Was ist dann die Lösung? Und ich sage es wieder ganz klar und deutlich, der einzige Weg, wie du nicht in eine Identitätskrise oder Existenzkrise hineinfallen kannst und zusätzlich auch noch deinen Selbstwert und deinen Lebenssinn verlierst, ist, wenn deine Identität in etwas gegründet ist, in etwas fest verankert ist, das unveränderbar, unerschütterlich und unverlierbar ist. Unveränderbar, unerschütterlich und unverlierbar. Das ist letztendlich das Kriterium. Das ist der Standard. Und die Frage ist natürlich, kann es überhaupt so eine Identität geben? Ist das überhaupt möglich? Oder ist das irgendwie nur so eine unerreichbare Utopie? Wünschenswert, aber unrealistisch. Und wenn wir uns so anschauen, worin die meisten Menschen ihre Identität gegründet haben, dann merken wir sehr schnell, diese Dinge können dieses Kriterium nicht erfüllen. Weder Beruf noch Status, weder Besitz noch Reichtum, weder Erfolg noch Ruhm, noch Schönheit noch Ansehen, all diese Dinge können niemals als eine unveränderbare, unerschütterliche und unverlierbare Identität gelten. Es gibt nämlich nur eine Identität, die dieses Kriterium erfüllt. Es gibt nur eine Identität, die dir nie genommen werden kann. Und das Spannende ist, es ist die gleiche Identität, die Jesus selbst hatte, die zu ihm gesprochen worden ist in seiner Taufe. Und deswegen schauen wir uns diese Bibelstelle jetzt kurz an. Und in der Bibelstelle steht, sofort als Jesus aus dem Wasser rausgekommen ist, da sah er den Himmel über sich zerrissen. Und ich liebe dieses Wort. Ich liebe, dass das über ihn zerrissen ist. Es ist nicht einfach so, dass der Himmel sich so ganz sanft, entspannt geöffnet hat, dass so eine leichte Brise gekommen ist, die die Wolken vorbeigeschoben hat. Nein, es ist ein gewaltiger Akt, der hier geschehen ist. Das hat jeder mitbekommen, dass der Himmel zerrissen wurde über Jesus. Und dann ist der Geist Gottes auf ihn herabgekommen. Und dann ist eine Stimme aus dem Himmel ertönt. Und das ist die Stimme Gottes des Vaters. Und es heißt, es ertönte. Das ist auch ein sehr starkes Wort. Das ist eigentlich ein kraftvoller Ausdruck, den es eher so im Militär gibt und in der Feuerwehr. Denn beim Militär ist es so, wenn ein wichtiges Staatsoberhaupt in Empfang genommen wird, dann werden Kanonen losgeschossen, die überall laut ertönen, sodass das jeder mitbekommt. Dass jeder mitbekommt, jetzt ist gerade eine sehr wichtige Person in deiner Nähe. Und in der Feuerwehr ist es auch so, dass wenn eine Sirene ausgelöst wird, dann ist das letztendlich ein Ton, der überall hin ertönt, sodass das jeder mitbekommt, sodass jeder weiß, jetzt gerade passiert etwas Wichtiges. Es ist ein Ton, der jeden anderen Ton durchdringt und die Aufmerksamkeit von jeder Person in diesem Moment fordert. Jeder kriegt das mit. Und genauso war es hier auch gewesen mit Jesus. Jeder hat mitbekommen, der Himmel ist zerrissen über ihn. Und diese Stimme aus dem Himmel sprach zu ihm und sagte, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und das muss ein sehr wunderbares Ereignis sein, aber auch zur gleichen Zeit ein sehr furchterregendes Ereignis. Ich meine, stell dir vor, du lässt dich taufen und du siehst einfach, wenn du aus dem Wasser rauskommst, wie der Himmel zerrissen ist über dir, der Geist Gottes kommt auf dich herab und du hörst einfach diese riesen, gewaltige Stimme über dich ertönen, sodass der Boden fast beginnt zu wackeln. Und du hörst, wie er sagt, du bist mein geliebter Sohn und du bist meine geliebte Tochter. Das muss lebensverändernd gewesen sein. Und genauso war es auch für Jesus. Das ist, wie Gott der Vater seine Liebe für seinen Sohn demonstriert hat. Er wollte es in aller Öffentlichkeit machen, sodass es jeder mitbekommt, hat ein Riesenspektakel verursacht, sodass jeder weiß, das ist mein Sohn. Das ist er und er gehört zu mir. Seht ihr, das ist etwas, was stolze, leidenschaftliche Väter tun. Die wollen, dass jeder weiß, wer ihr Sohn ist. Und ich habe letzte Woche oder in dieser Woche, da war ich auf Instagram gewesen und ich folge einer Person, die so jetzt auch hunderte von tausenden von Followern und war auch ein Footballspieler damals gewesen in der NFL. Er hat ein Bild gepostet, wo er seinen Sohn in den Arm hält und hat so ein riesen Grinsen auf Gesicht und er hat gestrahlt vor Freude und hat darunter geschrieben, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Seht ihr, das ist, was stolze Väter tun. Die wollen, dass jeder weiß, wer ihr Sohn ist. So stolze Väter, das sind so richtige Angeber. Ja, Gott, der Vater, ist ein Angeber. Er will mit dir angeben. Hey, der will, dass jeder weiß, wer du für ihn bist. Und das ist wie eine Trophäe, die sie hochhalten wollen. Ich meine, manche von euch sind vielleicht Fußball begeistert. Vielleicht habt ihr den Afrika Cup gesehen. Ihr habt gesehen, dass Senegal gewonnen hat. Und da waren sie in diesem riesen Stadion mit ganz vielen Fans. Und alle waren da gewesen. Alle haben zugeschaut, wie sie auf der Bühne stehen mit dieser Trophäe. Und dann auf einmal heben sie es hoch. Und jeder sieht, hey, das ist die Trophäe. Sie haben es. Es gehört ihnen. Und das ist, wie Gott es auch gemacht hat. Er gehört zu mir. Und weil ich ja Anfang des Jahres mit meinem Cousin sehr viele Filme angeschaut habe, habe ich auch den Film König der Löwen wiedergesehen. Und bei König der Löwen, das ist sehr interessant. Ich weiß nicht, ob das irgendwie mit dem christlichen Kontext irgendwie gut zusammenhängt oder irgendwie christlich inspiriert ist. Aber es ist ja dieser Moment, wo Simba geboren wird. Das soll ja der neue König der Löwen sein. Und es ist ja so ein riesen Felsen da, wo er draufsteht. Und unten ist das ganze Königreich der Tiere versammelt. Und auf einmal hat Rafiki Simba in den Händen, der Sohn von Mufasa, und er hebt ihn hoch. Und auch da öffnete sich der Himmel und ein Licht leuchtete auf Simba herab. Und jeder wusste, hey, das ist der Sohn von Mufasa. Und jeder der Tiere verneigte sich vor ihm. Und genauso war es hier auch gewesen. Jeder hat mitbekommen, das ist der Sohn. Das ist der Sohn. Und wisst ihr, ich denke mir, eigentlich hätte es schon ausgereicht, wenn Gott gesagt hätte, hey, das ist mein Sohn. Der hätte nicht mehr sagen müssen. Aber seht ihr, für Gott war es wichtig, nochmal zwei Aspekte ganz genau und ganz klar und deutlich zu sagen. Dass er zusätzlich noch geliebt ist und dass er auch noch Wohlgefallen an ihn hat. Ich meine, wenn so ein Riesenspektakel verursacht wird, da denke ich mir, hey, du, das reicht schon aus, wenn du einfach nur noch sagst, dass ich dein Sohn bin. Du musst das nicht noch zusätzlich sagen. Das kann man sich auch denken. Aber der Gott war einfach so mit einer Leidenschaft am Zerbersten in seinem Herzen, dass er es unbedingt noch zum Ausdruck bringen konnte oder wollte. Er wollte es nicht einfach nur schweigen. Er konnte sich hier nicht zurückhalten und einfach nur sagen, hey, das weiß er schon. Das muss ich nicht sagen, das weiß er schon. Nein, es ist gut, es noch zu sagen. Es ist gut, dass er es gesagt hat, dass er auch noch geliebt ist und auch noch Wohlgefallen an ihn hat. Und an der Stelle will ich auch nur kurz sagen, diejenigen von euch, die Väter seid, sagt es euren Kindern. Sagt es ihnen. Nicht nur, sag nicht, ja, die wissen das schon. Nein. Sag deinen Kindern, dass sie geliebt sind. Sag ihnen, dass du Wohlgefallen an ihnen hast. Sie müssen es hören. Gott hat es selbst auch getan. Sei wie Gott. Mach es, wie er es gemacht hat. Er hat es gesagt. Ihr müsst nicht denken, ach komm, der weiß schon, dass er geliebt ist. Er kriegt ja genügend zu essen. Hat ja ein warmes Bett. Was will er sonst noch haben? Ja? So kann man natürlich auch denken. Nein, es ist wichtig, dass ihr es sagt. Und seht ihr, das Wunderbare ist an unserem Gott, er sagt es nicht nur zu seinem Sohn, er hat diese Liebe nicht nur für seinen Sohn, sondern seine Liebe ist so großzügig, seine Liebe ist so groß, so weit, er will, dass jeder Einzelne von uns es auch hört. Er will, dass jeder Einzelne von uns es auch weiß. Und deswegen sagt der Apostel Johannes, seht, welch eine Liebe der Vater uns erwiesen hat. Dass auch wir, auch du ein Kind Gottes genannt werden sollst. Das ist die gleiche Identität, die Jesus auch hat. Gott macht dir gar keinen Unterschied. Und er macht deswegen keinen Unterschied, und das ist eigentlich das Spannende an der Taufe, er macht deswegen keinen Unterschied, weil als wir getauft worden sind, da sind wir in den Tod und in die Auferstehung und in den Namen von Jesus Christus hineingetauft worden. Und wir sind eins geworden mit Jesus. Deswegen ist die gleiche Identität, die auch für ihn gilt, die gleiche Identität, die auch für uns gilt. Und deswegen ist es super wichtig, dass wir verstehen, hey, das, was Gott zu Jesus hier gesagt hat, das gilt auch für dich. Das ist auch das, was er auch über dich sagt. Und vielleicht denkst du dir, warte mal, in meiner Taufe war da kein Spektakel gewesen, da war keine Riesenfeier gewesen, der Himmel wurde nicht aufgerissen, ich habe keine Stimme gehört. Aber ich kann dir versprechen, nur weil du es nicht gesehen hast, heißt es nicht, dass da kein Spektakel gewesen ist, sondern da war ein Riesenspektakel gewesen. Ein Riesenfeuerwerk im Himmel. Es gab eine Riesenfeier, als du dich taufen lassen hast. Und das ist etwas, was Jesus selbst auch sagt. Jesus sagt, ich sage euch, so wird auch im Himmel Freude herrschen über nur einen Sünder, nur einer, der umkehrt. Es hat eine Riesenfreude geherrscht im Himmel. Alle haben sich gefreut im ganzen Königreich Gottes. Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist und all seine Engel und alle himmlischen Wesen und alle Menschen, die uns vorausgegangen sind, alle haben sich gefreut, als du dich taufen lassen hast. Es hat Freude geherrscht über dich. Die gleiche Freude, die Gott der Vater an Jesus hat, ist die gleiche Freude, die er auch an dir hat, weil du die gleiche Identität hast. Du hast die gleiche Stellung vor Gott dem Vater, genauso wie er auch hat. Es gibt keine Stellung, keine höhere Würde, keine höhere Ehre, die dir zuteil werden kann, als ein geliebtes Kind Gottes genannt zu werden. Es ist ein Ehrentitel. Dann seht ihr, niemand im ganzen Königreich Gottes trägt diesen Namen. Niemand im ganzen Königreich Gottes trägt diesen Titel, außer Jesus und wir. Das ist das Schönste, was du jemals sein könntest, sein Kind Gottes zu sein. Das ist nicht nur ein netter Gedanke, sondern es ist der Ausdruck der Liebe Gottes für dich, der jeden Zweifel in deinem Leben rausräumen soll, der jeden Minderwert in Selbstwert verwandeln soll. Und es ist letztendlich auch das Totschlagargument schlechthin, wenn du irgendwie anfängst, so Gedanken in dir zu haben, die irgendwie sagen wollen, dass du nichts wert bist, die behaupten wollen, dass du nicht genug bist, die behaupten wollen, dass du nicht geliebt bist, dass du nicht angenommen bist, dass du nirgendwo zugehörig bist. Es gibt diese Stimmen manchmal in unserem Herzen, die gibt es. Und es gibt diese Stimmen auch von manchen Menschen um uns herum, die das vielleicht auch schon mal zu uns gesagt haben. Aber es ist letztendlich das Totschlagargument schlechthin zu sagen, doch, ich bin es wert, denn ich bin ein Kind Gottes. Das ist, wer ich bin. Vollkommen geliebt, vollkommen angenommen. Und weißt du was? Er hat sogar noch Wohlgefallen an mir. Amen. Und wisst ihr, ich habe am Anfang gesagt, dass jeder Mensch versucht, irgendwie sich seine Identität zusammenzuschustern. Und die ist auch ziemlich fragil, weil wie gesagt, es kann dir zu jeder Zeit, in jedem Moment genommen werden. Aber diese Identität ist ganz anders. Es ist eine gottgegebene Identität. Und an dieser Identität, da lässt sich auch nichts dran rütteln. Denn es ist die einzige Identität, die unveränderbar, unerschütterlich und unverlierbar ist. Es ist die einzige. Deswegen, egal was passiert in deinem Leben, egal welche Umstände noch kommen mögen, egal welche Höhen und Tiefen du noch durchgehen magst, egal was sich noch alles verändern wird, das wird sich niemals verändern. Seht ihr, weil diese Identität, sie ist deswegen unverlierbar und unveränderbar und unerschütterlich, weil sie in Gott gegründet ist. Und Gott verändert sich nicht. Gott ist unerschütterlich. Nichts und niemand kann ihn erschüttern. Und er verliert dich niemals aus den Augen. Seht ihr, Gott ist derselbe gestern, heute und in aller Ewigkeit. Und weil er sich nicht verändert in aller Ewigkeit, ist auch seine Meinung über dich unverändert. Das heißt, du wirst für alle Ewigkeit immer ein geliebtes Kind Gottes genannt sein. Dein Beruf mag sich ändern, dein Wohlstand wird sich ändern, dein Ruf wird sich ändern, dein Ansehen, dein Aussehen, deine Beziehungen, all diese Dinge werden sich verändern in deinem Leben. Aber das, was sich niemals verändern wird, ist, dass in deiner Taufe der Himmel aufgerissen wurde. Und Gott, der Vater, zu dir gesprochen hat, wer du bist. Er hat deinem Leben einen ganz neuen Sinn gegeben. Eine ganz neue Bedeutung gegeben. Du musst keinen Minderwert mehr haben, sondern du darfst den höchsten Selbstwert haben, den du nur haben kannst. Du brauchst keine Zweifel mehr haben. Liebt Gott mich oder liebt Gott mich nicht? Du darfst wissen, du bist vollkommen geliebt. Und das sind diese Auswirkungen dieser gottgegebenen Identität. Und was ich noch sagen will zu diesem Vers, es ist auch sehr signifikant gewesen, ist zu dem Zeitpunkt. Der Zeitpunkt ist hier super entscheidend, zu dem Gott es zu seinem Sohn sagt. Er sagt es nämlich zu Jesus, vor dem er seinen öffentlichen Dienst begonnen hat. Er sagt es, vor dem Jesus überhaupt nur eine Predigt gepredigt hat, vor dem er überhaupt nur ein Wunder getan hat, ein Zeichen, eine Person geheilt hat, vor dem er überhaupt nur einen Dämon ausgetrieben hat, vor dem Jesus überhaupt irgendetwas für das Königreich Gottes getan hat. Da hat Gott bereits schon zu ihm gesagt, wer er ist. Denn Gott wollte, dass Jesus weiß, dass er ein geliebter Sohn ist, ganz unabhängig von seinen Taten. Jesus musste dem Vater nichts beweisen. Er musste nicht erstmal all diese Dinge tun, am Kreuz für unsere Sünden sterben, auferstehen, und jetzt bist du geliebt und jetzt habe ich Wohlgefallen an dir. All das musste Jesus gar nicht machen. All das musste er gar nicht machen, sondern Gott wollte ihm beweisen, dass er geliebt ist, indem er es hier sagt, vor dem er überhaupt irgendwas getan hat. Und das stimmt auch für uns. Genauso gilt es auch für uns. Es ist ein Geschenk, was Gott uns hier gegeben hat, unsere Identität. Dafür musst du nichts tun, dafür musst du nichts leisten, dafür musst du nichts erarbeiten. Denn Gott sagt hier nicht, ich habe Wohlgefallen an deinem Tun. Das sagt er hier nicht. Und natürlich hat Gott Wohlgefallen an den guten Dingen, die wir tun. Natürlich hat Gott Freude daran. Aber hier steht, ich habe Wohlgefallen an dir. Das ist was ganz anderes. Das ist was ganz anderes, wenn jemand sagt, hey, ich erfreue mich an dir, weil du etwas mir Gutes getan hast. Ich erfreue mich an dir, weil du immer gut mit mir umgehst. Ich erfreue mich an dir, weil du dies und das getan hast. Das ist ganz unabhängig, was Gott hier macht. Er sagt, ich habe Freude an dir. Das ist eine freudige Botschaft, weil es uns letztendlich befreit von jedem Leistungsdruck. Es befreit uns von jeder Ungewissheit. Und es ist wirklich eine wunderbare Botschaft, weil wir in einer Gesellschaft leben, die genau das Gegenteil glaubt. Wir leben nämlich in einer Leistungsgesellschaft, wo du nur etwas wert bist, wenn du auch etwas geleistet hast. Das heißt, du hast nur einen Wert, wenn du einen Mehrwert bietest für die Gesellschaft. Das ist die Gesellschaft, in der wir drinnen leben. Aber kannst du dir für einen kurzen Moment vorstellen, dass so, wie du da gerade sitzt, tiefenentspannt, ohne irgendwas zu leisten, ohne irgendwas zu tun, dass Gott dich ansieht und er Wohlgefallen an dir hat. Dass er so richtig Freude an dir, er genießt es so richtig und du machst nicht mal was. Du machst gar nichts. Du machst absolut gar nichts gerade und Gott rastet aus. Er hat so viel Freude, sein Gesicht ist am Erstrahlen an dir. Einfach nur, weil du da bist. Du hast doch nichts gemacht. Und du denkst dir, ja, aber wie geht das? Keine Ahnung, ist halt Gott. Gott macht sowas. Das ist, wie Gott denkt. Das ist, wie unser Vater ist. Er hat einfach Freude an dir. Lass ihn doch. Amen. Und ich weiß, es übersteigt manchmal unseren Verstand und wir checken es nicht ganz, wie es denn sein kann, wie der Gott, der dieses wunderbare Kosmos erschaffen hat und das ganze Universum in Existenz gesprochen hat, dass dieser Gott zu uns spricht und sagt, wer wir sind. Ich meine, ich bin auch manchmal so in meinem Minderwert drin, wo ich mir denke, boah, wer bin ich denn eigentlich? Wer bin ich denn eigentlich, dass dieser Gott, der seit Ewigkeit zu Ewigkeit auf dem Thron herrscht, der umgeben ist von Milliarden und Abermilliarden von Engeln und richtiges Tamtam ständig um ihn herum ist, wer bin ich denn schon? Wer sind wir denn schon, dass wir Freude in seinem Herzen auslösen könnten? Ich meine, ich denke mir, ich bin doch nur so ein Sandkorn, so ein klitzekleiner Sandkorn, irgendwo in diesem riesen Universum. Wer bin ich denn schon? Wer sind wir denn schon? Woraufhin Gott antworten würde, ihr seid meine geliebten Kinder. Das ist, wer ihr seid. Und das wird sich nie verändern. Und wenn wir diese Wahrheit in unser Herzen annehmen, dann verändert sich aber für uns alles. Nichts kann dein Leben so sehr verändern, wie wenn du deine gottgegebene Identität von Herzen annimmst. Das verändert alles. Ich weiß noch, wie es bei mir damals gewesen ist, so ungefähr vor 7 Jahren, wo ich noch ganz frisch im Glauben war, ganz frisch erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und ich habe stundenlang in der Bibel gelesen. Und ich habe jedes Wort aufgesaugt wie so ein Baby, was nach der Muttermilch schreit. Und dann habe ich drin gelesen, dass Gott sagt, dass ich kein Sünder mehr bin. Ich habe immer gedacht, dass ich ein Sünder bin. Ich sündige. Ich bin doch ein Sünder. Und dann steht da, dass wir keine Sünder mehr sind, sondern dass wir Kinder Gottes geworden sind. Und als ich das gelesen habe, war für mich Feierabend. Ich war fertig gewesen. Mir sind die Tränen in die Augen geschossen. Ich habe Rotz und Wasser geheult. Und ich war fertig gewesen an dem Tag. Ich konnte es einfach nicht raffen. Ich meine, das ist etwas, was ich schon immer geglaubt habe. Das ist etwas, was ich schon immer gehört habe. Aber in dem Moment habe ich den Eindruck gehabt, dass Gott es zu mir sagt. Und wenn du das Gefühl hast, dass Gott es zu dir sagt, das verändert alles. Das haut dich im wahrsten Sinne des Wortes weg. Und dann habe ich noch ein paar Tage später, habe ich noch einen Kumpel angerufen von mir, der ist schon länger im Glauben. Und ich habe ihn angerufen und ich wollte nur sicher gehen, hey, dass das theologisch auch wirklich stimmt. Aber nochmal überprüfen, aber nochmal sicher gehen. Dann habe ich ihn angerufen und gesagt, du, ich habe in der Bibel gelesen, dass ich kein Sünder mehr bin, sondern ein Kind Gottes bin. Woraufhin er nur schmunzeln musste und gesagt hat, Amen. Genau so ist es. Gibt es nichts mehr hinzuzufügen. Da musst du kein Theologe sein, musst kein Pastor sein, musst kein Prediger sein, um das zu verstehen. Gott hat es uns ganz einfach gemacht. So wie es da steht, so ist es. Ja? Muss man nicht irgendwie groß drumherum interpretieren und sagen, ja, du darfst es einfach nur annehmen. Und als ich es angenommen habe, es hat alles für mich verändert. Weil ich verstanden habe, es ist nicht nur ein Titel. Es ist nicht einfach nur ein Anrecht, sondern es beschreibt letztendlich eine komplett neue Realität von dem, was wir geworden sind. Wir sind eine neue Schöpfung geworden als Kinder Gottes. Das ist was komplett anderes, als ein Sünder zu sein. Es ist eigentlich das komplette Gegenteil. Äußerlich gleich. Äußerlich sehen wir genau gleich aus, wenn wir aus der Taufe rauskommen. Aber innerlich komplett neu. Und das ist etwas, was der Apostel Paulus gesagt hat. Er sagte nämlich, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte in deinem Leben, das, was du gewesen bist, deine Identität, die du damals hattest, wo du gesagt hast, hey, ich bin dies, ich bin das, die teilweise auch vielleicht schon kaputt gegangen ist in deinem Leben. Hey, all das ist Vergangenheit, all das ist irrelevant, das brauchst du gar nicht mehr, sondern siehe, es ist neu geworden. Du bist ganz neu geworden. Und es ist etwas passiert in dir in der Taufe, weil du mit Jesus verbunden bist. Du bist er und er bist du. Ihr seid eins geworden. Da ist keine Trennung mehr zwischen euch beiden. Es ist nicht so, dass Gott irgendwie sagt, okay, ja, Jesus ist irgendwie perfekt und er ist ohne Sünde und du bist noch irgendwie so teilweise mit Sünde behaftet und ja, ihr gehört irgendwie nicht zusammen. Nein, es ist alles neu geworden. Ihr seid eins geworden. Was auch immer für Jesus gilt, das gilt jetzt auch für dich. Nicht basierend auf deinem Tun, sondern basierend darauf, was Gott in dir getan hat. Die Taufe ist keine Leistung, die du erbringen musst. Die Taufe ist kein Kraftakt, es ist kein Werk, was du vollbringen musst. Es ist etwas, wo du passiv bist, nicht aktiv. In der Taufe ist es nämlich so, dass du dich taufen lässt. Du musst es zulassen, dass etwas getan wird. Aber du bist nicht aktiv. Und genauso, wie es in der Taufe ist, dass wir in diesem Moment untertauchen und es zulassen, dass wir getauft werden. Genauso lassen wir auch in dem Moment zu, dass Gott sein Werk in uns vollbringt. Und das, was wir dann geworden sind, das ist allein Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus neu geschaffen. Das ist etwas, was nur Gott alleine tun kann. Niemand anders ist in der Lage, das zu tun. Nur Gott kann das tun. Aber hier ist das Ding. Es ist ein Werk, was nur Gott alleine tun kann, aber es ist ein Werk, was auch nur du alleine zulassen kannst. Du bist der Einzige, der es zulassen kann. Gott will es tun. Gott hat es bei vielen schon getan. Aber Gott will es auch bei dir tun. Nur er alleine kann dieses Werk vollbringen. Aber nur du alleine kannst es zulassen. Seht ihr, Gott ist ein Gentleman. Er wird sich dir nicht irgendwie aufdrängen oder dir irgendwas aufzwingen, was du nicht werden willst. Es ist okay, du musst dich nicht verändern. Du darfst auch so sein, wie du bist. Wenn du mit dem zufrieden bist, was du bist, das darf so sein. Gott wartet auf dich. Und er gibt dir deine Zeit. Seht ihr, in der Taufe ist es wirklich so, dass Gott will dich letztendlich in der Taufe reinigen. Wie so ein neugeborenes Baby, was gar nicht erst in der Lage ist, sich selbst zu reinigen. Was gar nicht in der Lage ist, sich selber zu helfen. So will Gott dir helfen. Aber das Baby, das muss das auch manchmal zulassen. Das darf nicht immer so kicken und schreien und alles Mögliche tun und tamtam, nein, ich will nicht. Ja gut, reden können sie noch nicht, aber die wollen da auf jeden Fall, ne, alles drum tun, damit das nicht passiert. Und manchmal verhalten wir uns auch so. Nein, ich will mich nicht taufen lassen. Nein, ich will nicht. Und keine Ahnung, was es für Gründe alles gibt, sich nicht taufen zu lassen. Aber so verhält man sich manchmal. Aber Gott ist geduldig. Gott wartet schon dein ganzes Leben lang auf dich, bis du diese Entscheidung triffst, bis du es zulässt. Deswegen komm heute zu Jesus. Komm heute zu deinem Vater. Und komm so, wie du bist. Komm mit deinem Dreck, komm mit deinen Sünden und komm mit deiner gebrochenen Identität und lass dich erneuern. Das ist, was Gott sich am meisten wünscht. Und das ist auch, was ich mir am meisten wünsche für euch. Dass ihr es zulässt. Und vielleicht willst du diese Entscheidung noch in deinem Herzen ein bisschen bewegen. Und die Zeit hast du. Aber bis dahin seid ihr herzlich eingeladen, gemeinsam mit uns unseren Vater im Himmel anzubeten. Deswegen lasst uns das jetzt noch gemeinsam tun, lasst uns gemeinsam aufstehen und unserem Vater im Himmel begegnen.